Herzlich willkommen zu der Sendung Die fröhlichen Gottlosen. Die folgende Sendung ist für alle konfessionsfreien und religionskritischen Menschen in Hamburg und Umgebung.
Guten Abend, Hamburg. Hier ist wieder eine neue Ausgabe der fröhlichen Gottlosen. Am Mikrofon ist wieder Sunder Martin, an der Technik Bremrasch. Die fröhlichen Gottlosen haben den Untertitel Säkulare Sendung für Meinungsvielfalt und Inspiration. Und ich sage jetzt nochmal dazu, auch für Meinungsfreiheit. Und ich würde mich freuen mal über eine Rückmeldung. Man findet die E-Mail-Adresse, wenn man in eine Suchmaschine eingibt, die fröhlichen Gottlosen, da kommt man auf die Seite, da ist auch die E-Mail-Adresse, aber ich sage es jetzt nochmal, das ist sundi@gmx.de. Susanne Ulrike Norbert Dora Ida @gmx.de sundi@gmx.de. Und dann will ich hinweisen auf die Freien Säkularen Humanisten Hamburg, für die wir unter anderem ein Sprachrohr sind, eine Stimme. Und diese Gruppe, die findet man, wenn man es ausschreibt, Freie Säkulare Humanisten Hamburg, die setzt sich ein unter anderem dafür, das Grundgesetz zu erhalten und die Grundrechte und Menschenrechte und nicht da irgendwas abzubauen unter einem Vorwand, was man ja im Moment so ein bisschen so sehen kann. Wir fangen jetzt an mit einer Musik, und zwar John Lennon Imagine, und das spielen wir so ein bisschen als Jubiläumsmusik, weil wir das vor knapp 7 Jahren in der ersten Sendung mit Wolf Merck vom Säkularen Forum Hamburg auch gespielt haben, und da spielen wir es jetzt nochmal zum Auftakt, Imagine von John Lennon.
But I'm not
Also das war Imagine und da kommen ja die schönen Zeilen vor, no hell below us, above us only sky. Also unter uns gibt es keine Hölle, über uns gibt es nur den blauen Himmel. Und dann ist ja auch eine Zeile, and no religion too. Also er wünscht sich für die Zukunft der Menschheit, dass es keine Religion mehr gibt. Und das wünsche ich mir auch. Jetzt kommt noch mal eine kurze Lesung zum dritten Mal. Das ist so wie die Dreifaltigkeit. Also jetzt zum dritten Mal Karl-Heinz Teschner aus seinem Buch Opus Diaboli, das Werk des Teufels über die Kirche, 15 unversöhnliche Essays über die Arbeit im Weinberg des Herrn. Und ich stelle jetzt mal ganz kurz den Autoren vor. Karl-Heinz Teschner ist, also sein Hauptwerk ist die Kriminalgeschichte des Christentums in 10 Bänden im Rowohlt Verlag in Hamburg erschienen. Er wurde 1924 in Bamberg geboren, erlebte auf einem früheren Jagdsitz der Würzburger Fürstbischöfe eine ungewöhnlich schöne Kindheit und Jugend, während des Weltkriegs Soldat, danach Studium der Rechte und der Theologie und der Philosophie und der Literaturwissenschaft und Geschichte. Aufsehen erregte gleich seine erste Buchveröffentlichung, der 1956 erschienene Roman »Die Nacht steht um mein Haus«. Epochemachend wirkte die ein Jahr darauf erschienene literarische Streitschrift »Kitsch, Konvention und Kunst«. Und dann hat er noch eine zweite Streitschrift »Talente Dichter, die Dilettanten«. Das habe ich 1974 schon gelesen in Marburg. 1958 begann Teschner mit der von ihm herausgegebenen Sammlung »Was halten Sie vom Christentum?« die Folge seiner leidenschaftlich aufklärerischen, von humanistischem Ethos erfüllten Geschichtswerke zur Religions- und Kirchenkritik. Ich lese jetzt mal kurz was vor aus dem Buch Opus Diaboli, und zwar das aus dem Kapitel »Den Progressisten Gruß zunächst«. Also das bedeutet den Fortschrittlichen, er meint die fortschrittlichen Theologen und Kirchenmänner, die grüßt er, und er sagt eben, wenn ein Theologe fortschreitet, ist er kein Theologe mehr. Also ich fange jetzt mal an zu lesen aus dem Kapitel. Weil der Bischof nicht partout mehr Exzellenz sein will, der Pfarrer auch zivil trägt, die Nonne kürzere Röcke, weil Galilei Galileo Galilei, nun kirchlich gerechtfertigt und so manch hilfreicher Heilige, nur weil er nie gelebt hat, kaltblütig im Kalender gestrichen worden ist, weil der Jesuit nicht mehr mit falschem Bart reist, sondern nackt sich unter die Nudisten mogelt, wenn nicht gar minder offenherzig unter die Jünger von St. Marx, weil in Rom der Heilige Vater routiniert wie ein gewisser Rauschgoldengel Frieden, Frieden fleht, nicht nur zur Weihnachtszeit, Urbi et Orbi Attitüden zelebrierend, dass jeder Staatsmann vor Neid erblasst, weil schließlich im Petersdom Superflua non nocent mal wieder pompös ein Prälatenensemble gastierte, wobei so vieles doch aufbrach, in Bewegung geriet, sich zur Welt hin öffnete, zum Pluralismus der Meinungen, zum Dialog. Deshalb also glauben nun beinahe nicht die Dümmsten allein, der Erdkreis sei anders, der Katholizismus und das Christentum liberal, seine Theologie fortschrittlich geworden. Und jetzt kommt der Kernsatz: Doch wenn ein Theologe fortschreitet, ist er kein Theologe mehr. Wenn der Katholizismus liberal wird, ist er kein Katholizismus mehr. Und wenn ein Christ zu denken beginnt, logisch nämlich, und entsprechend auch handelt, kommt immer ein Nichtchrist heraus oder zugegeben ein Opportunist. So, jetzt machen wir wieder Musik. Und zwar, damit das nicht zu viel Text diesmal wird, und zwar kommt jetzt The Loving Spoonful mit Summer in the City.
Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But now it's a different world, go out and find a girl, come on, if that's all night, despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, summer, in the city.
Jetzt geht's weiter mit Opus Diaboli von Karl-Heinz Deschner den Progressisten Gurus zunächst. Um alles in der Welt, was denn ist anders jetzt? Ja, was hätte sich geändert, selbst wenn dem Aufbruch, in Anführungsstrichen, der Mimen und Statisten nicht gleich der große Abbruch gefolgt, die Versammlung der Heiligen nicht in jeder Hinsicht zu Ende gegangen wäre? Gelte die Gottheit Jesu nicht mehr? Das Geheimnis der Trinität, das Mirakel der Transsubstantiation, also die Verwandlung des Kekses in den Leib Christi beim Abendmahl, als all das fabelhafte der Mariendogmen, ergo dies ganze grandiose Gewebe aus grob gehäkelter Sophistik und gnadenvoller Geisterseherei. Oder hätte man den urchristlichen Kommunismus eingeführt und die Militärbischöfe kurz, aber gut über die Klinge gejagt, nur ein paar Hirten statt all der Herden, gäbe es diese greuliche Sexualmoral nicht mehr, wäre die Abtreibung erlaubt, die Empfängnisverhütung, der Koitus mit jedem, der geschlechtsreif und willig ist, propagiert die Religion der Liebe denn nun die Liebe oder verlangt sie nicht nach wie vor Enthaltung außerhalb der Ehe und oft genug in ihr? Wird sie mit den Reichen nicht immer reicher und auf wessen Kosten wohl? Will sie nicht weiter ihre Schäfchen schlachten lassen, sobald ein Staat dies befiehlt, im Westen wie im Osten? Geht sie nicht mit den Faschisten in Chile und mit den Kommunisten in Polen, der UdSSR? Liest sie nicht in Spanien Gedächtnismessen noch für Hitler? Das Buch ist, soweit ich weiß, 1988 rausgekommen. Das muss man im Kopf behalten, weil er ja hier von der UdSSR spricht. Kurz, treibt sie's nicht wie eh und je? Macht sie nicht die altbekannte, feiste, fromme Miene zum altbewährten, bösen Spiel? Denn prostituierte sie sich nicht bei Paulus schon? Verkaufte sie sich nicht seit Konstantin? Kroch sie nicht in jeder trüben Stunde der Geschichte den Potentesten ins Bett? Bald würdevoll steif, bald mit einer Gummisäule als Rückgrat, weil sie selber voller Machtsucht war, voller Ränke und Raffgier, Diabolik und Dünkel und unbegrenzter Barbarei. Benutzte sie nicht dauernd frech angemaßte Hoheit zum Verbergen ihrer Niedertracht? Brachte sie nicht allzeit ihr Friedenspalaver, um ihr Kriegsgebrüll zu salvieren und ihre Nächstenliebe zur Tarnung ihrer Ausbeuterei und ihr Keuschheitsgeheisch zur Schaffung von Sündern? Waren die Guten dieser Religion je etwas anderes als die Feigenblätter für die Bösen und bestimmten nicht gerade Gangster ihre Politik? Machten nicht gerade sie Geschichte, Geschichte des Heils und Siegs, des großen Halsabschneidens, des steten Schlachtens und der steten Schröpferei? Man sieht, Mysterien werden hier nicht aufgetischt, von Erbschuld, Erlösung ist da kaum die Rede. Wenig von Weissagung, Wundern auch. Weihrauch wölkt nirgends, nirgends Transzendenz, stattdessen schlicht und fürchterlich Fakten, Tatsachen des Unheils natürlich nur, die grauenhaftesten Terrores religionis, denn das allein gehört daher. Und wie etwa Erbauliches über die Schönheit der katholischen Kirche, über frohes Gehen zu Gott mit dem Rosenkranz in den Himmel, wie Erhebendes mit dem Auftakt, warum ist's denn in unserer katholischen Kirche so sonnig und wonnig, so wohlig und warm? Weil da vorne das Lichtlein brennt und weil wir Marienlieder singen. Wie derartiges mit einigem Recht nichts über unser Thema bringt, so dies hier mit noch etwas mehr Recht nichts über das Sonnige, Wonnige der katholischen Kirche, ihr warmes Weltbild, ihren blühenden Kitsch. Man kennt das aus Millionen Büchern, Predigten, Millionen Bibelstunden, Beichtgesprächen und glaubt es dennoch immer weniger. Ist also das Folgende einseitig, die andere Seite ist es auch. Ja, sie ist sie's nicht viel mehr. Und mit den übelsten Gründen, bei verheerender Praxis, weltgeschichtlichen Schocks und Scheußlichkeiten ohne Ende, trotz all der braven Krankenschwestern des Kölner Doms, der Bahnhofsmission etc. pp. Jetzt können wir mal eine Pause brauchen wieder, und zwar mit Donovan Atlantis.
The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!
Yeah.
So, jetzt geht's weiter. Karl-Heinz Deschner, Opus Diaboli, das Werk des Teufels über die Kirche. Denn warum mied die Kirche so die öffentliche Diskussion? Warum weicht sie ihr noch heute aus? Oder wo erlaubte sie uns nur ein bisschen mit ihr die Klingen zu kreuzen, ganz friedlich fast, in den Kirchen etwa, in den Schulen, auf den Markt- und Kasernenhofplätzen, im Rundfunk, just nach dem Wort zum Sonntag vielleicht, bei dem ihre Diener doch, diese oft so jovialen Finsterlinge, als ertrügen sie es selbst nicht mehr, kaum noch Christus und christlich sagen und nur zuletzt mit einem kleinen, gut gemeinten Branchentrick, einem fast schon verschämten Schlussdreh, ernst und freundlich fest, Aug in Auge, gleichsam mit dem fernen Seeherr, den Deus ex machina, präsentieren wie den Phönix aus der Asche. Ja, warum scheute und scheut sie so die Auseinandersetzung, zumal die Debatte vor dem Volk, dass sie doch ganz und gar gegängelt, stets selber unterwiesen, erzogen hat? Warum brauchte sie den Index, also die schwarze Liste für Bücher, die verboten waren? Die Folter, warum brauchte sie die Folter, die Zensur, die Bücherverbrennung schon seit den Tagen der Apostel? Und dann auch das Verfeuern von Menschen zuhauf. Warum grassierten da wie nirgends die abgeschmacktesten Altmännermähren und die fatalste Besserwisserei? Warum ständig Intoleranz, Terror und Despotie? Ein Taumel durch zwei Jahrtausende, a verbis ad verbera, vom Wort zum Mord. Oder ist das schon wieder zu einseitig gesehen? Doch wie einseitig immer war, ist es auch. Und das eben fragt sich bei ihren Dogmen noch. Oder vielmehr, es fragt sich durchaus nicht. Denn warum insistiert man seit Jesu aufs Credo? Auf den Glauben. Stellt man den Glauben stets über alles? Propagiert Demut, Torheit, das zu Kreuze kriechen, Flectamus genua, Sacrificium intellectus, also das ist das Opfer des Verstandes, und der immer recht drastisch mit Himmel und Hölle im Hintergrund, Vordergrund, Untergrund, mit Beschwörung aller Engel und Erzengel und mehr noch natürlich des Fürsten der Finsternis samt seinen Heerscharen und Schrecken. Sie möchten zum Glauben gelangen und sie kennen nicht den Weg dahin, meint selbst ein Genie wie Pascal. Sie möchten vom Unglauben geheilt werden und sie bitten um die Arznei. Lernen Sie von denen, die in ihrer Lage waren, handeln Sie so, wie diese begonnen haben, nämlich alles zu tun, als ob sie gläubig wären, Weihwasser zu benutzen und Messen lesen zu lassen und so weiter. Ganz natürlich wird das sie sogar Glauben machen und verdummen. Glauben machen und verdummen, das eben ist nicht unser Rezept. Unser Vademecum und Heilsangebot im Gegenteil. Allen rufe ich zu, seid skeptisch, seid voller Argwohn, misstraut auch mir, forscht selber, nicht nur in den Bischofspräsidenten. Postillen freilich der Bildpost bei Ratzinger, dem späteren Papst, Rana und Küng. Lest wenigstens ein paar auch ihrer Gegner, lest beide Seiten, vergleicht, das andere ist dann nur noch eine Frage der Redlichkeit. Das war dieses Kapitel und jetzt kommt Desmond Dekker, Israelites.
Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Jetzt machen wir mal ein kleines Gespräch und ich stelle mal hier den Technikingenieur vor, Premrasch. Du bist ja hier jetzt bei den fröhlichen Gottlosen. Bist du denn selber gottlos auch? Kann man das so sagen?
Das kann man ganz klar mit Jein beantworten, weil ich schon nicht mehr an einen persönlichen Gott glaube, schon lange nicht mehr. Den Glauben an einen persönlichen Gott habe ich im Konfirmandenunterricht schon verloren. Aber ich glaube an eine Göttlichkeit, wie das der Mystiker Osho so schön formuliert hat. Also ich habe lange von dem Mystiker Osho gelernt und er hat ja auch, und da stimme ich ihm auch zu, die organisierte Religion als Verbrechen bezeichnet. Das heißt, das sind eigentlich Verbrechen, werden von den Priestern begangen, um die Menschen im Dienst der Mächtigen zu disziplinieren. Das heißt, große Religionen haben immer große Reiche unterstützt. Das Christentum wurde zum Beispiel erst bedeutend, als es vom Römischen Reich adoptiert wurde, um den Erhalt des Reiches zu sichern. Und so ist auch jetzt die organisierte Religion im Dienste unserer Mächtigen. Und das mache ich nicht mit, das habe ich also schon lange aufgegeben. Also die können erzählen, was sie wollen, das ist mir egal. Ich habe in mir selber gesucht und dort einiges gefunden. Es ist ja auch so, dass Buddha zum Beispiel hat dieses Mantra, haben die Buddhisten, Om Mani Padme Hum, das bedeutet, die Weisheit ist im Herzen der Lotusblüte. Und das ist, der Buddhismus ist eine gottlose Religion. Das ist, man kann über den Buddhismus noch manches sagen, aber dieses Mantra sagt alles, worum es geht. Nämlich, die Weisheit ist im Herzen der Lotusblüte und die Lotusblüte bist du selbst, deine Seele. Die entfaltest du mit 1000 Blättern und je weiter du entfaltest, desto näher kommst du dem Mani, was er mit Weisheit übersetzt hat. Der Lama Anagarika Govinda, das war der erste Deutsche, der die tibetische Mystik kennengelernt hat. Und so habe ich das auch gemacht, unter Anleitung von verschiedenen Mystikern, unter anderem Osho, habe ich mein eigenes Inneres geöffnet, mein Herz geöffnet, meine Seele geöffnet und geschaut, was da drin ist. Und dort sind wunderbare, herrliche Zustände, die man einfach so finden kann, wenn man sich nur durcharbeitet durch Angst, Verlassenheit und Gefühle, die das blocken, Traumata, die man von der Gesellschaft empfangen hat, die blockieren das. Und wenn man die aufarbeitet, dann kann man seine eigene innere, schöne Seele finden. Ungeheure Glücksgefühle, die keine äußeren Anlässe brauchen. Und das ist sowas wie die Göttlichkeit, die man in sich finden kann. Ein ungeheures Gefühl von Harmonie, von Einssein mit dem Kosmos. Ja, und das, deswegen habe ich Jain gesagt, ich lehne die organisierte Religion und den organisierten Gottesglaube nach dem, was in irgendwelchen Büchern steht, vollkommen ab. Aber ich liebe die Gotteserfahrung in mir selbst, wenn ich in mir selbst ein Tor zur Göttlichkeit finde. Das ist aber kein persönlicher Gott, der sagt, du musst dies oder das tun, sondern es ist ein Geschenk von wunderbarem Glück und Harmonie. Und diese Harmonie, die man dann empfindet, verhindert auch, dass man anderen Leuten Grausamkeiten antut. Also das macht einen eigentlich friedlich und glücklich. Und deswegen, das ist das, was ich sage, was an der Stelle sitzt, wo früher im Konfirmandenunterricht der einschüchternde und autoritäre Gott saß.
Ja, also das bedeutet ja also praktisch, dass der Mensch autonom ist und in sich selber sage ich mal, etwas Göttliches finden kann, ein klares Bewusstsein finden kann, so wie Meister Eckhart gesagt hat, Gott ist in uns, aber wir sind so selten zu Hause. Und man braucht dann ja keine Vermittler, die einen vermitteln sozusagen einen väterlichen Gott, der eben über einen bestimmt sozusagen, gell? Also ein Diktator, der im Himmel lebt.
Genau.
Ja, also für mich ist es ja so, dass ich eben eigentlich, kann ich noch nicht mal sagen, dass es bei mir ein Glaube ist, sondern ich hatte eben einfach den Eindruck, bei verschiedenen indischen sogenannten Mystikern, dass da wohl etwas dran ist. Da kam eben so ein Charisma rüber, dass ich den Eindruck habe, da ist was dran, gell? Also die sozusagen die Theorie ist ja, dass der Mensch bildet sich ein, dass er ein Ich hat, ein Ego, und das ist so, als ob die Welle im Ozean sich einbildet, dass sie getrennt vom Ozean ist, und die Erleuchtung ist dann eben, dass die Erkenntnis, dass die Welle eigentlich der Ozean selber ist. Aber das ist ja für mich natürlich Theorie.
Das ist gar nicht für mich Theorie, das ist absolute Praxis. Weil dieses große Bewusstsein, das man als göttlich empfindet, ist ein Bewusstsein, das man mit allen teilt. Also wir sind nur auf einer einfachen, geschlossenen Bewusstseinsebene als abgetrennte Wesen vorhanden. Aber es gibt eine Bewusstseinsebene, auf dem alle lebenden Wesen verbunden sind. Und alles, was lebt, ist in diesem Bewusstsein verbunden. Und dort ist auch Harmonie, die Harmonie des Kosmos. Und deshalb ist es keine Theorie, weil ich habe dieses Bewusstsein erfahren. Ich habe es kennengelernt zunächst bei Mystikern in Indien, aber auch jetzt, wenn ich mich in der Meditation versinke und dann zu Hause bin, wie Meister Eckhart sagte. Wenn ich wirklich, das braucht ein bisschen, man muss sich hinsetzen, man muss ruhig werden, man muss das Gerappel, die Monologe im Kopf, das Kopfkino beruhigen, atmen und dann einfach sein. Wenn man einfach sein kann, dann kommt das zu einem, das muss man nicht suchen, das ist schon da. Mhm. Was du tun musst, ist dich hinsetzen und still werden und dann kommt das zu dir. Und das ist für mich ganz reale Praxis, das mache ich jeden Tag.
Ja, 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 das, ich mache das jetzt auch jeden Tag, die sogenannte Kundalini-Meditation, das tut mir auch sehr gut, aber ich meinte halt, das ist jetzt Theorie, weil ich das noch nie, wirklich eben noch nicht erlebt habe, was diese Mystiker immer sagen, dass eben das Ego sich im Kosmos auflöst und man dann sozusagen der Kosmos selber ist. Also das dauert bei mir noch eine Weile.
Ja, also ich habe das zum ersten Mal im Alter von, glaube ich, 23, 24 Jahren in einem indischen Ashram erfahren. Und danach hatte ich damit zu tun, mich zu sortieren. Das hat mein gesamtes Weltbild völlig umgeschmissen. Alle Werte waren anders und ich wusste, dass ich mein Leben lang jetzt dieses Erlebnis bedeutet für mich, dass ich jetzt mit dieser Mystik, ich nenne es mal Mystik, also mit dieser Beschäftigung mit diesem großen Bewusstsein weiterleben werde. Und bis heute gab es natürlich zahllose Krisen. Das ist ja nicht, dass man dann, wenn man sowas mal erlebt hat, dann keine Probleme mehr hat. Im Gegenteil, man kriegt sogar noch mehr Probleme davon. Aber man hat einen Weg, man hat etwas, wenn man wieder auf diese Stimme hört, dann weiß man schon, wohin die Reise geht und dann kann man weitermachen. Da hat man auch, ist man nicht mehr so, man ist nie mehr alleine, ja. Man ist immer irgendwie geborgen im Kosmos. Das war für mich so das Ergebnis.
Ja, dann, also das bedeutet halt, dass man im Leben und in dieser Existenz sich in gewisser Weise verbunden fühlt und geborgen fühlt. Und dass man eben keine Priester mit einem ausgedachten Gott braucht, die einen irgendwie beschützen oder
ja,
so.
Ja, das ist ja die Gemeinheit. Diese Leute drängen sich zwischen einem und einem natürlichen inneren Erlebnis und tun so, als ob du das nur mit ihrer Erlaubnis bekommen kannst. Und damit beuten sie dich aus. Aber es ist Quatsch, du brauchst diese Menschen nicht. Du kannst das in dir selbst so finden.
Ja, vielen Dank für die Ausführung und jetzt kommt wieder ein bisschen Flower Power Musik, und zwar Barry Maguire mit Eve of Destruction.
The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Of all the hate there is in Red China, there
and take a look around. Just tell me, Alabama, you may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Ain't your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Ja, das war jetzt also Barry McGuire, Eve of Destruction, das heißt meines Wissens der Abend der Zerstörung. Und wir stehen ja jetzt, manche sagen, wir stehen ja jetzt wieder kurz vor einem Atomkrieg. Und andererseits, also der McGuire, der meinte eben schon in den 60er Jahren war das eben kurz vor dem, vor der totalen Zerstörung. Die Kuba-Krise und so weiter. Und andererseits könnte man das auch so sehen, das Alte, was sich überlebt hat, muss zerstört werden. Das alte Haus muss abgerissen werden, damit was Neues entstehen kann. Also so könnte man das ja auch interpretieren. Obwohl der natürlich in diesem Song sehr, sehr pessimistisch eben von der Selbstvernichtung der Menschheit da redet. Ich habe jetzt ein paar Hinweise, und zwar hatten wir ja die letzte Sendung mit Rory Gallagher komplett bestückt sozusagen, und ich habe im Internet jetzt entdeckt die Wiederentdeckung von Rory Gallagher. Also der wird jetzt wiederentdeckt. Das war ganz interessant, ein Film über ihn. Und da kommt also vor, dass Jimi Hendrix gefragt wird, wie fühlst du dich als der beste Gitarrist der Welt? Und dann sagt der dazu, keine Ahnung, frag Rory Gallagher. Also das hat mich schon überrascht, dass Jimi Hendrix also Rory Gallagher für den besten Gitarristen der Welt gehalten hat. Ja, das zu dem Thema Flower Power und Musik und Rockmusik und Blues und so weiter. Und ich habe jetzt noch ein paar andere Hinweise, und zwar die Nachdenkseiten sind wirklich also herausragend. So eine Art Gegenöffentlichkeit, die Nachdenkseiten, gegründet vor 18 Jahren, glaube ich, von Albrecht Müller, findet man auch im Internet. Und dann gibt es von Udo Fröhlich den Gesprächskreis der Nachdenkseiten in Südholstein, aber auch in Hamburg gibt es noch einen extra Gesprächskreis der Nachdenkseiten. Ist also wirklich sehr lohnend. Und ich habe dann noch ein paar Buchtipps. Und zwar Christopher Ryan und Cacilda Jeta, also das schreibt sich C-A-C-I-L-D-A, Cacilda Jeta mit TH, und Christopher Ryan, Sex, die wahre Geschichte. Sex, die wahre Geschichte, ist also wirklich sehr lohnend, sozusagen ein Husarenritt durch Jahrhunderte der Sexualität, wo eben die Monotonie der Monogamie auch ziemlich aufgespießt wird, dass eben die menschliche Natur auf gar keinen Fall monogam ausgerichtet ist. Dann habe ich noch einen Buchtipp, und zwar beim Thema Angst. Da ging es ja jetzt seit 3 Jahren um einen Virus, der angeblich so schrecklich gefährlich ist. Da gibt es ein interessantes Buch zu diesem Thema Angst. Das heißt Angst und Macht, Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien von Professor Rainer Mausfeld. Rainer Mausfeld, muss man sich merken, den Namen. Ich lese mal die Rückseite vor. Macht hat für den, der sie hat, viele Vorteile und für diejenigen, die ihr unterworfen sind, viele Nachteile. Denn Macht erzeugt bei den ihr Unterworfenen Angst. Angsterzeugung wiederum ist ein Herrschaftsinstrument und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht, in Klammern Propaganda, sage ich jetzt mal dazu. Diese Einsicht ist so alt wie die Zivilisationsgeschichte. Rainer Mausfeld, der bereits mit »Warum schweigen Dilemma«, also warum sind die Leute nicht rebellischer und machen mal das Maul auf, »Warum schweigen Dilemma«, ein fulminantes Aufklärungswerk, veröffentlichte und bereits kurz nach Erscheinen damit auf den Bestsellerlisten landete, liefert mit dem vorliegenden Buch eine extrem wichtige aktuelle Analyse, die mehr denn je nötig ist. Also dieses Buch Angst und Macht. Und ja, und jetzt kommt noch ein zweiter Buchtipp, und zwar von Ulrike Guarot. Ulrike Guarot. Gerhard Ulrich Emil Robert Otto Theodor ist eine Professorin aus Bonn und ihr Buch, sie ist eine Europaspezialistin, ihr Buch heißt Endspiel Europa, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist. Und das hat sie mit Hauke Ritz zusammengeschrieben und ich fand ganz interessant, dass die ukrainische Armee 1710 Waffenstillstandsverletzungen im Februar 22 gemacht hat und 1420 Explosionen. Und zwar hat die ukrainische Armee, beschreibt sie, also die russischen Provinzen innerhalb der Ukraine angegriffen. Und diese Provinzen sahen sich gezwungen, eine Bitte um militärische Hilfe an Russland zu richten. Und daraufhin ist die russische Armee über die Grenze gekommen. Also sie beschreibt, dass die Ukraine, der Westen, die NATO, die USA und auch die Bundesrepublik quasi angefangen haben mit diesem Krieg, was ja wirklich nicht so bekannt ist, ne? Und jetzt muss ich mal abmoderieren. Ich bin Sundar Martin am Mikrofon gewesen und Prem Rasch an der Technik. Und zusammenfassend der Name der Sendung ist Die fröhlichen Gottlosen. Und ja, was soll ich sagen? Die Zusammenfassung in Kurzform: Karl-Heinz Deschner, der Kritiker der Religion, des Christentums. Und dann haben wir ein bisschen über Mystik geredet und jetzt machen wir nochmal Musik. Und zwar The Seekers, The Carnival is Over. Tschüss!
Tears are falling rain, for the carnival is over. We may
joy.